Ich habe noch nie so viele Reaktionen auf die Ankündigung dieses Themas erhalten. Stefan, welche Bibelstelle hast du? Wo nimmst du das her? Was ist dein Text heute? Und doch spricht die Bibel ganz klar davor, Gott brüllt. Er erhebt seine Stimme und nicht nur leise, sondern laut wie das eines Löwen. Wenn man einen Löwen richtig laut brüllen hört, dann ist das etwas, was kilometerweit durchdringt, was man hört, und nicht umsonst sagt man, der König der Tiere, das Brüllen des Löwen. Und wir verbinden nicht unbedingt Gott damit, dass er laut wird, dass er brüllt, dass er vielleicht auch im Zorn seine Stimme erhebt. Und doch kennen wir das auch, dass wir vielleicht einmal brüllen. Wenn mein Kind auf die Straße läuft und ich sehe, es kommt ein Auto, dann erhebe ich meine Stimme. Und zwar so laut, wie es irgendwie nur geht, und brülle: Halt! Stopp! Damit das Kind gewarnt wird, damit es stehen bleibt und vielleicht nicht auf die Straße läuft. Und manchmal brüllt man vielleicht auch im Zorn, wenn Dinge geschehen sind, die nicht hätten geschehen sollen. Und man zornig wird. Und wir Menschen, wir brüllen höchstwahrscheinlich, wenn es in unserer Natur liegt, oft in einem falschen Zorn, in einer falschen Art und Weise. Wenn Gott aber seine Stimme erhebt, dann ist es immer richtig, dann ist es immer gerecht, dann ist es immer passend, dass er seine Stimme erhebt. Wenn Gott brüllt, dann hat es eine Ursache. Dann ist das nicht irgendwo, weil er es kann oder weil es ihm gefällt, die Menschen zu erschrecken, wenn er seine Stimme erhebt. Oder ein Löwe, der vielleicht danach brüllt, weil er Hunger hat und wo jeder Angst hat, dass er vom Löwen verschlungen wird. Nein, wenn Gott brüllt, dann hat es eine Ursache. Dann hat es einen Grund. Wir lesen in der Bibel einige Male davon, dass Gott brüllt. Es ist nicht nur die eine Stelle, die heute ein Teil unseres Textes sein wird, sondern im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass Gott brüllt. Und bevor wir in das Thema hineingehen, werde ich noch einmal beten, und ihr dürft das dafür sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist und dass du unveränderlich bist. Ich danke dir für das, was wir auch im Alten Testament lesen dürfen über dich, wie du bist und wie du sprichst. Und Herr, ich bitte dich, dass du auch heute zu uns sprichst, dass du uns veränderst, dass wir ermutigt und gestärkt werden durch dein Wort. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Ich habe immer noch nicht gesagt, aus welcher Stelle ich heute den Predigttext nehmen werde. Und ich werde die nächsten paar Male, wo ich predigen werde, in diesem Buch des Alten Testamentes fortlaufend predigen. Und ich habe ein kleines Quiz für in erster Linie erst einmal die Kinder vorbereitet, ob sie den Namen des Buches herausfinden und derjenige, der das geschrieben hat. Es ist nicht ganz so bekannt, aber ich gebe euch ein paar Hinweise, und vielleicht schafft ihr es ja, und wenn nicht, dann dürfen die Eltern gerne helfen. Der erste Hinweis: Es ist ein Prophet im Alten Testament. Da ist die Auswahl noch relativ groß, weil Propheten gab es sehr viele im Alten Testament und auch einige im Neuen Testament. Aber es fallen zum Beispiel schon die Könige hinweg oder die Chroniker. Daraus ist der Text nicht. Das hier könnte schon ein Ausschlusskriterium sein für die Bibelkenner, die jetzt wissen, um wen es geht. Er war vom Beruf Viehhirt und Maulbeerfeigenzüchter. Das heißt eigentlich, er ritzte den Maulbeerbaum. Jetzt muss man aber schon die Bibel gut kennen, um zu wissen, um wen es dort geht. Wäre ja interessant, welcher von den Erwachsenen schon den Namen parat hat. Das ist auch, es gab ja Propheten, die sprachen zum geteilten Reich, zum Nordreich, und es gab Propheten, die sprachen zum Südreich, und es gab ganz wenige, die sprachen noch bevor das Reich geteilt wurde, zu Israel, zu Gesamtisrael. Er sprach in erster Linie zum Nordreich, zu den 10 Stämmen des Nordreichs. Israel wurde ja geteilt in 10 Stämme des Nordreichs und in 2 Stämme des Südreichs. Und dieser Prophet sprach in erster Linie zum Nordreich, aber nicht ausschließlich. Jetzt engen wir die Zeit ein, in dem der Prophet wirkte. Er lebte zur Zeit von König Jerobeam II. Jetzt muss man natürlich wissen, von der Reihenfolge der Könige, wie die Könige gewesen waren. Die ersten, die schafft man noch relativ leicht. Saul, David, Salomon. Dann hört es höchstwahrscheinlich bei den meisten schon ein bisschen auf mit Rehabiam und dann ist ja das Reich geteilt. Dazu muss man den Text gut kennen. Seine Prophezeiungen betonten Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Das ist auch, weswegen Gott hier spricht, dass er brüllt, wegen der Ungerechtigkeit der Menschen. Und wir werden heute Ungerechtigkeit hören, wo es besser wäre, die Kinder wären draußen. So ungerecht ging das Volk oder gingen Völker miteinander um. Jetzt wird es auf die Lokalität eingegrenzt, woher er kommt. Ein kleiner Ort, wo ist denn hier das PowerPoint-mäßig? Da oben. Tekoa. Eine kleine Stadt oder ein Dorf erst einmal. Und König Rehabiam, der erste König aus einem der geteilten Reiche, hat diese Stadt dieses Dorf zur Stadt ausgebaut. Tekoa, circa 16 Kilometer südlich von Jerusalem. Weißt du den Namen? Ja? Ah, sehr gut. Ich gebe jetzt trotzdem noch die 2 letzten Hinweise. Er hat ein Buch geschrieben mit 9 Kapiteln. Und er gehört zu den 12 der sogenannten kleinen Propheten. Wieso heißen die 12 kleinen Propheten klein? Von den Kindern? Waren sie alle kleinwüchsig? Oder weswegen hießen sie klein? Klein hießen sie deswegen oder werden sie klein genannt, weil sie einfach gegenüber den großen Propheten, die große Bücher geschrieben haben, einfach deutlich weniger geschrieben haben. Und von daher das Buch, das über sie überliefert ist oder das sie geschrieben haben, klein ist. Wenn ihr den Propheten Amos, ach, ich habe noch ein Bild von ihm. Also die KI hat mir gesagt, so würde er aussehen. wenn ihr das Buch hernehmt und es lest, dauert es eine Viertelstunde gerade mal. Eine Viertelstunde dieses Buch des Alten Testamentes zu lesen. Wer von euch, und ihr braucht keine Hand heben, hat in diesem Jahr das Buch Amos gelesen? Und wer hat es vielleicht auch letztes Jahr gelesen? Und zwar nicht, weil er in der fortlaufenden Bibellese drüber gestolpert ist und dann weitergelaufen ist, sondern ganz bewusst, weil er sagte, ich will mich damit beschäftigen. Und ich muss sagen und gestehen, ich habe das auch erst in meiner Vorbereitung so richtig intensiv gemacht. Man hat das in der fortlaufenden Bibellese, wo man einfach nur durch die Bibel liest, durchgelesen, abgehakt. Ich persönlich, wenn es euch anders dabei ergangen ist, dann seid glücklich darüber. Wir werden in den nächsten Predigten, die ich halten werde, den Amos besser kennenlernen. Das Buch, ein klein wenig den Propheten, aber der Prophet selbst kommt gar nicht so groß in Erscheinung. Sehr viel, was in Erscheinung kommt, ist das Reden Gottes. Das Reden Gottes zum Nordreich. In Visionen, in Gedichten, die wir leider in der Form nicht wirklich übertragen können, weil wir kein Hebräisch können, oder die meisten zumindest von uns können kein Hebräisch. Und ich habe mir mal den Text angeschaut in Hebräisch. Ich erkenne nicht einmal, dass das, was wir heute lesen, dass das im Original in Gedichtform geschrieben ist. Die Aussprüche über verschiedene Städte für mich oder Ortschaften und Bereiche, für mich sind das einfach nur Buchstaben, die ich gerade noch als Hebräisch erkennen kann, und dann war es schon gewesen. In den ersten zwei Kapiteln geht es um Androhung von Gerichten gegenüber 8 Nationen. Und wir werden heute 6 davon betrachten. In meiner Vorbereitung habe ich kurzerhand die 7. und 8. Nation gestrichen, weil ich gemerkt habe, dann sind wir heute Nachmittag höchstwahrscheinlich noch dabei, das zu betrachten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu kurz predige, dass ich zu viel gestrichen habe. Aber es geht über 6 Nationen, die um Israel, Juda herum sind. Und es geht dann um Juda in einem kleinen Bereich und ganz stark über Israel, also über das Nordreich. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Nomenklatur, wenn man von Israel spricht, weil Israel als Gesamtnation genannt wird oft, Nord- und Südreich, und Israel aber auch gleichzeitig bedeutet das Nordreich, die zehn nördlichen Stämme. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich eher oft das Nordreich sagen, um es einfach klarer zu differenzieren. In Kapitel 3 bis 6 und letztendlich schon ab Vers 4 im zweiten Kapitel geht es um Israel und Juda, um das Nordreich und das Südreich. Und ich kann mir vorstellen, dass als Amos in das Nordreich hineingeht und über die 6 Nationen, die um Israel herum sind, das Brüllen Gottes offenbart, wo er davon spricht, was dort alles schief läuft und wie Gott eingreifen wird, dass das Nordreich sagte, endlich, endlich reagiert Gott. Und dann kommen ein paar Verse, ein Einschub über Juda, und das Nordreich sagt, endlich, gegen unsere Brüder, die Feinde, sie waren ja verfeindet. Zu dem Zeitpunkt, als Amos wirkte, waren sie nicht im Krieg, aber das Nord- und das Südreich, sie haben sich ja schon bis aufs Grausamste teilweise abgemetzelt, obwohl sie Brüder waren. Und dass sie sich gefreut haben, als die 7. Nation, das Gericht über die 7. Nation, über Juda gesprochen wurde. Und dann fährt Amos weiter fort über die 8. Nation und spricht gegen Israel und zeigt einfach auf gegen das Nordreich und zeigt auf, wo sie überall fehlen, wo Sünde ist, wo Ungerechtigkeit in deren Leben ist. Und das wird sicherlich nicht etwas gewesen sein, was ihnen geschmeckt hat. Das ist etwas, was wir gerne überhören. Und wir werden heute die ersten 6 Nationen betrachten. Und das klingt so schön, so böse, wie die Welt ist. Weil wir werden manches übertragen auf die heutige Zeit. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass Gott nicht nur zu der Welt spricht, sondern Gott spricht auch in die Gemeinde hinein, in sein Volk, zu seinem Volk. Und wir tun gut daran, auf Gott zu hören, sein Brüllen wahrzunehmen und es nicht zu ignorieren. Wir hören gerne für die anderen. Und wenn er schon in die Gemeinde hineinspricht, dann hören wir gerne für unsere Nachbarn, für unseren Ehepartner, für unsere Kinder oder für den, mit dem wir vielleicht nicht so gut auskommen. Nein, wir wollen hören, wie Gott spricht und wie er zu uns spricht. In den Kapiteln 7 bis 9, Vers 10 wird es interessant, weil Amos dort einige Visionen bringt, insgesamt 5 Stück, über das nahende Gericht. Wie wird manches aussehen? Und da bin ich gespannt auf diese Predigten, weil ich dort mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich das alles auf die heutige Zeit übertragen werde, diese Visionen. Während der vierte Teil wieder einfacher sein wird, die Wiederherstellung Israels in der Zukunft. Und das ist das Schöne. Wir kommen heute nicht dazu, weil die Zeit nicht da ist. Wir sehen 95% vom Amos, wie Gott brüllt, wie Gott Gericht verheißt, wie Gott Sünde beim Namen nennt und wie man denkt, alles ist verloren. Und wir sehen ab Kapitel 3 bis Kapitel 9, Vers 10 geht es nicht mehr um die Heidenvölker. Da geht es in erster Linie um das Nordreich. Und wir sehen, wie Gott brüllt, wie Gott Unrecht beim Namen nennt. Aber, und das sind dann die letzten 5 Verse als Ausblick, es ist damit nicht zu Ende, sondern es ist die Wiederherstellung Israels geplant. Und wir haben ein Stück weit der Prophezeiungen schon gesehen. Israel, das Land, ist wieder auf der Landkarte. Es war lange Zeit nicht mehr auf der Landkarte. Und wir sehen, wie Gott anscheinend jetzt auch wieder brüllt, wie Ungerechtigkeit vorherrscht. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird, wenn man unsere Zeit betrachtet. Aber das wird nur teilweise Thema der Predigten über Amos sein. Über die ersten 2 Kapitel, und wir haben hier 3 Punkte, den dritten Punkt werden wir heute nicht betrachten. Gott brüllt und die Menschen sollen es erfahren. Das sind die ersten 2 Verse im Amos, die ersten 2 Verse, die so einleitend ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Und dann geht es, Gott brüllt und die Nationen werden es hören. Es ist nicht so, dass das einfach ungehört verhallt, dass Gott redet und nichts passiert, sondern wir werden sehen, Gott brüllt und das, was er sagt, auch was als Gericht prophezeit wird, tritt ein. Nicht alles sofort. Nicht immer ist all das, was dort prophezeit wurde, auf den Schlag sofort passiert. Sondern wir werden sehen, manches hat Jahrzehnte gedauert, bis dass es eingetreten ist. Bis das, was Gott als Gericht ausgesprochen hat, tatsächlich eingetreten ist. Gott ist ein langmütiger Gott. Und das ist nicht, weil er Sünde toleriert, weil ihm Leid nichts ausmacht, sondern weil er ein gnädiger Gott ist und Zeit zur Umkehr schafft. Und das ist auch für die heutige Zeit, wenn Gott brüllt und nicht sofort eingreift, dann ist es Gnadenzeit, weil es noch Zeit ist zur Umkehr. Und der Punkt C wird in der nächsten Predigt dann kommen. Gott brüllt und auch sein Volk ist davon betroffen. Die Verse 4 bis 16 im 2. Kapitel. Gott brüllt und die Menschen sollen es erfahren. Ich lese den Text aus der Schlachterbibel vor. Schlachter Amos 1. Mittlerweile dürfte es jeder aufgeschlagen haben, gehe ich davon aus. Dies sind die Worte, welche Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel geschaut hat. In den Tagen von Usia, dem König von Juda, und in den Tagen von Jerobeam, des Jerobeam der Zweite, dem Sohn des Joas, dem König von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Er sprach, der Herr wird brüllen. Und hier haben wir den Aufhänger für das Thema heute. Er wird nicht nur davon erzählen oder er wird einen Brief schreiben, sondern der Herr wird brüllen. Der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Ein paar Informationen zum Hintergrund. Amos, sein Name ist Last oder Lastenträger. Und ich finde es immer wieder interessant, wie im Alten Testament und teilweise auch im Neuen Testament der Name Programm ist. Und wie Gott es führt, dass gerade auch bei Königen und Propheten oft der Name Programm ist, in der Form, dass ein böser Prophet oder noch mehr ein böser König auch eine Bedeutung hat im Namen, die zeigt, dass er gottlos ist, und jemand, der Gott liebt, oft einen Namen hat, der seine Tätigkeit bezeichnet. Und hier Amos ist ein Lastenträger oder Last. Er trägt eine Last, die ihn Gott aufgebürdet hat. Und er trägt eine Last, die er, und wir haben hier Tekoa, er, der aus dem Südreich kommt, geht in das Nordreich, in die Feinde Judas und bringt ihnen diese Botschaft. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe gewesen, dass Gott ihm diese Botschaft auferlegt. Wäre es nicht einfacher gewesen für Gott, jemanden aus dem Nordreich zu bestimmen, zu sagen, sprich zu deinem eigenen Volk? Nein, er verwendet hier einen Mann. Und ich will gar nicht sagen, dass er ein einfacher Mann gewesen war. Ich meine, wir verbinden mit Bauer oft so, naja, ist halt ein Bauer vom Feld, irgend so etwas. Wenn wir im Kapitel 7 anschauen und andere Bereiche, dann sehen wir, dass er sicherlich jemand war, der sich mit Vieh und insbesondere Schafe, Rinder höchstwahrscheinlich, beschäftigt hat, aber eher als einer, dem das alles gehörte, der seine Knechte hatte, der hier in einem gewissen Maß reich war. Und Maulbeerfeigenanbauer, wie das genau ausschaut, weiß ich nicht. Maulbeerfeige kennt man, kann man kaufen. Die hat er halt angebaut und höchstwahrscheinlich gegessen und verkauft. Gebürtig aus dem Dorfstadt Tekoa haben wir schon genannt. Die Datierung ist recht interessant. Wir haben mehrere Bereiche, ja, aus denen wir erkennen können, wo wir den Amos einsortieren können. Das Einfachste ist, und wir sehen das in der nächsten Folie, mit den Königen, weil man die relativ genau datieren kann. Wann war welcher König in Israel, in Juda? Wann haben sie regiert? Wann waren Propheten tätig? Und wir haben auch einen Bereich noch, wo es heißt, dass es im Jahr war, 2 Jahre vor dem Erdbeben. 2 Jahre vor dem Erdbeben, ganz genau. Und es gibt dafür außerbiblische Berichte auch, die ein größeres Erdbeben um diese Zeit 760 vor Christus datieren. So genau wie das Archäologen eben bestimmen können, wenn sie irgendwelche Dörfer ausgraben und sagen, okay, hier ist etwas zerstört worden, eine großflächige Zerstörung. Das kann vielleicht von einem Krieg gewesen sein oder aber auch von einem Erdbeben. Und so gibt es mindestens 3 Orte, in denen man sagt, hier muss es 760 vor Christus ungefähr eine größere Zerstörung gegeben haben, was man diesem Erdbeben zurechnet. Genau, die Könige, die haben wir schon genannt. Usia aus Juda und Jerobeam der Zweite aus dem Nordreich. Viele von euch kennen diese Karte. Daniel Fleiderer hat sie in einer neuen Auflage ins Internet gestellt. Und ich finde sie immer wieder sehr, sehr interessant und informativ. Es gibt sie noch in einer Extended Version, wo die ganzen Bibelstellen dazu stehen. Wir sehen hier Saul, den ersten König, David, Salomo, und dann fängt schon das Reich an, geteilt zu werden. Wir haben hier oben das Nordreich mit den Propheten und den Königen, und wir haben das Südreich mit den Propheten und den Königen. Dieses Gelbliche zeigt, dass dass dieser Prophet oder dieser König im Großen und Ganzen Gott wohlgefällig gelebt hat. Es gibt auch einige, da sehen wir, die hinkten so auf beiden Seiten. Die konnten sich nicht ganz klar entscheiden. Aber wir sehen insbesondere im Nordreich. Im Nordreich gibt es gar keinen Hellen, nur dunkle Könige. Nur Könige, die nicht nach dem Willen Gottes fragten, die sich nicht dafür interessiert haben, was möchte Gott? Und wenn wir nochmal hier zurückgehen, vielleicht sagt euch Dan etwas oder Bethel ist irgendwo hier unten. Hier. Das sind die zwei Anbetungsstätte, die zwei Hauptanbetungsstätte im Nordreich. Weil normal war man ja in Jerusalem. In Jerusalem, wo die Stiftshütte am Anfang war, später dann auch der Tempel, der erste, der zweite. Dort wurde Gott angebetet. Dort wurde der Gottesdienst gefeiert. Das Nordreich, das mit dem Südreich nichts mehr zu tun haben wollte, konnte natürlich jetzt nicht nach Jerusalem gehen. Zu den Feinden, zu den innerbrüderlichen Feinden oder wie man das auch immer nennen möchte. Sie haben Bethel und Dan als Anbetungsstätten erschaffen, bis dahin, dass es auch hier ein zweites goldenes Kalb gab, das angebetet wurde. Und wir sehen hier, die ganzen Könige waren Könige, die nichts von Gott wissen wollten. Wir sehen hier Amos, der eine kleine Zeit nur wirkte. Sein Wirkungszeitraum sind ungefähr 10 Jahre, wo er sprach. Kurz davor war Jona auch gewesen. Jona ist relativ bekannt, hört man schon in der Kinderstunde mit dem Fisch. Wir haben letztens mal etwas von ihm gehört, als Jonathan da gewesen war. Amos ist eher unbekannt, von dem hört man weniger und was er so sprach. Wir sind ca. 760 vor Christus. 760 vor Christus ist ungefähr 3300 nach der Erschaffung der Welt. Also ist schon einiges an Zeit vergangen. Wenn wir ab dann, wo die Monarchie eingeführt wurde, sind wir ungefähr 300 Jahre nach dem ersten König und ungefähr 150, 170 Jahre nach der Teilung des Reiches. In der Zeit spielt Amos ab. Und es ist eine Zeit relativen Friedens. Frieden zwischen dem Nordreich und dem Südreich, aber auch relativen Frieden nach außen hin. Es war eine Zeit des Wohlstandes, denn dem Nordreich ging es gut. Dem Nordreich ging es gut, es lag auf Handelsrouten, gerade von den Assyrern. Und immer dort, wo Handel ist, wo Karawanen durchlaufen, da werden die Leute reich, Händler, die verkaufen, kaufen, Reichtum erwirtschaften. Und es ging dem Volk Israel relativ gut, relativ. Und wir werden sehen, nicht heute, es ging einer Bevölkerungsschicht sehr gut und es ging auch manchen sehr schlecht. Und diese Diskrepanz innerhalb eines Reiches, wo die Reichen keine Rücksicht auf die Armen genommen haben, was Gott dann auch bemängelt. Wir haben hier im ersten Punkt, Gott brüllt und die Menschen sollen es erfahren. Amos wird aufgefordert, diese Botschaft in das Nordreich zu bringen. Und Gott gebraucht Menschen wie Amos, die keine Propheten waren. Man hätte ja erwarten können, dass er einen Propheten schickt, dass er sagt, hier, geh in das Nordreich. Sondern er gebraucht einen Menschen, der jetzt nicht in den Schriften in der Form geschult ist. Und das ist etwas, was wir auch, und da komme ich auf die heutige Zeit, auf uns sehen dürfen. Wenn Gott brüllt, und das macht er heute auch noch, wenn Gott brüllt, so sollen wir seine Botschaft weitergeben. Und wenn Gott brüllt und er eine Botschaft hat an die Welt und an die Gemeinde, dann ist das sicherlich keine einfache Aufgabe, diese Botschaft weiterzugeben. Jeder von euch, der schon mal offensiver mit seinem Glauben umgegangen ist und nicht irgendwo, wo er morgen nicht mehr da ist, das lässt sich relativ einfach machen. Und ich muss sagen, ich tue mich auch deutlich leichter, hier in Ehersbruck auf den Büchertisch zu gehen, als in Schwabach auf den Büchertisch von der Liebigstraße mich dazu zu stellen. Weil man angefeindet wird. Wenn die Leute einen kennen und man ihnen sagt, das ist Sünde, was hier geschieht, dann macht man sich unbequem, dann macht man sich verhasst. Und wie häufig hören wir im Augenblick den Begriff Hassrede, Hassrede, gegen die man vorgehen muss. Und ja, es gibt Hassrede, aber oft ist es vielleicht eine Rede, die die Menschen hassen, weil sie die Botschaft nicht hören wollen. Und wie gehen wir mit der Botschaft um, die Gott uns gibt? Und Gott ist nicht nur jemand, der sagt, alle kommen in den Himmel, sondern Gott nennt Sünde beim Namen. Und wir haben auch eine Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Und diese Botschaft mündet in das Evangelium. Und das ist das Schöne. Sie hört nicht nur dabei auf, dass wir sagen, Gott hasst die Ungerechtigkeit. Wir dürfen das Evangelium weitergeben und wir müssen das Evangelium weitergeben. Das ist unsere Aufgabe. Dazu werden wir aufgefordert. Aber wir können nicht nur das Evangelium bringen, ohne die Sünde beim Namen zu nennen. Und wenn wir die Sünde nicht beim Namen nennen, dann beschneiden wir das Evangelium. Aber wenn wir die Sünde beim Namen nennen, dann werden wir dafür angefeindet werden. Das wird nicht leicht. Und wie oft ist die Menschenfurcht größer als die Gottesfurcht? Wie oft muss ich bekennen, dass ich etwas hätte sagen können und es nicht gesagt habe, weil ich mir dachte, mit dem will ich es mir jetzt nicht gleich verscherzen. Das kann ich auch später noch bringen. Oder ist die Bibel vielleicht nicht doch ein bisschen krass in manchen Punkten? Können wir Sünde, die mittlerweile so allgemein toleriert wird, noch beim Namen nennen? Und wenn wir Homosexualität beim Namen nennen, wenn wir Transgendertum beim Namen nennen, nämlich das, was die Bibel dazu sagt, dass das Sünde ist, und wie Daniel letzte Woche berichtet hat, nicht nur so ein bisschen von Ferne, so ja, die Bibel schreibt davon und ich komme damit auch nicht ganz klar, aber steht halt drinnen und deswegen nehme ich das an. Nein, wenn wir sagen, Gott hasst Sünde und Gott hasst es, wenn die Menschen in Sünde leben, dann werden wir uns unbeliebt machen. Dann werden wir Anfeindungen erleben. Und wir leben in einem Land, das noch relativ große Religionsfreiheit gewährt. Und ich bin mehr als dankbar dafür. Im Bewusstsein, dass wir in der westlichen Welt damit eine Ausnahmestellung haben. Andere Länder haben das nicht. Wenn wir in den ganzen asiatischen Bereich, in den islamischen Bereich hineingehen, da werden wir das nicht so offen sagen können. Aber Gott brüllt damals, Gott brüllt heute. Er hat seine Botschafter damals und er hat seine Botschafter heute. Und, das will ich ganz deutlich sagen, sie hört nicht damit auf, einfach nur Sünde und Gericht zu predigen, sondern sie geht bis hin zur Wiederherstellung und im neutestamentlicher Sprache, dass wir zu Christus kommen dürfen, dass Vergebung der Sünde möglich ist. Und wir warnen nicht oder wir machen nicht Angst vor der Hölle und dass alle dort hineingehen und wollen sie dort sehen, die in Sünde leben, sondern wir wollen sie herausrufen, dass sie gerettet werden und ewiges Leben haben. Das ist das Ziel, wenn wir heute Sünde beim Namen nennen. Das ist das Ziel, dass wir nicht die Menschen in die Hölle predigen, sondern in den Himmel. Aber dazu gehört es auch, dass wir Sünde beim Namen nennen. Lässt du dich gebrauchen von Gott? Bist du bereit, Botschafter an seiner Stelle zu sein? Oder ist es dir zu schwer? Und ich denke, wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten, wo du und wo ich die Botschaft nicht weitergetragen haben. Und die Nationen werden es hören. Wenn wir jetzt den nächsten Abschnitt lesen, und es sind relativ viele Verse, die ich auf 6-mal lesen werde, dann schwirren einen die Ohren oder die Gedanken, weil es immer wieder die gleichen Sätze sind. Es fängt immer wieder ähnlich an. Und ich habe eine Folie, wo es einfach mal den allgemeinen Aufbau, wie es um alle 8 Nationen bestellt ist, wie es darum geht. Und das ist fast ein mathematisches Prinzip. Es kommt immer das Gleiche nach dem anderen, mit ein paar kleinen Änderungen. Jedes Gedicht, muss man dazu sagen, jedes Gedicht fängt an mit "So spricht der Herr". Ist nicht der Amos. Der Amos ist das Mikrofon. Sprechen tut letztendlich der Herr. Und es ist auch, wenn wir sprechen, da dürfen es nie unsere Worte sein. Es darf nicht aus uns herausgewirkt sein, sondern wir müssen immer Worte Gottes verwenden. Und dann kommt eine interessante Redewendung. Wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von. Wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von. So fängt es immer an. Gehen gleich darauf ein. Und dann kommen, wir betrachten heute nur die ersten 6, Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammoniter, gegen Edoms, die Ammoniter und Moab. Das sind die 6 Völker. Man muss dazu sagen, oft werden Städte genannt. Das sind solche Stadtstaaten, wo mehrere Städte miteinander verbunden sind. Gerade Gaza sind zum Beispiel eigentlich 4 Städte. Tyrus ist ein ganzer Bereich für Phönizien. Oben sehen wir später noch auf der Landkarte. Wegen diesen 3 und wegen 4 Übertretungen werde ich es nicht abwenden. Das kommt immer. Gott wird es nicht abwenden. Weil. Und dann beschreibt Amos, was passiert ist. Was haben diese Völker getan, dass Gott hier Gericht sprechen muss? Was war ihre Sünde? Und dann geht es immer wieder weiter. Darum will ich. Gott ist nicht nur jemand, der einfach nur zuschaut und Sünde erkennt, sondern Sünde hat Folgen. Sünde hat Folgen für diese Völker damals und Sünde hat Folgen auch für heute, für jeden Einzelnen persönlich. Sünde kann nicht ungestraft bleiben. Und dann haben wir wieder, darum will ich, Punkt, 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 so spricht Gott der Herr. So spricht der Herr. Wenn früher ein Botschafter von einem Volk zu einem anderen gegangen ist, so hieß es, so spricht der König. Und dann kam ein Name. Damit legitimierte sich der Botschafter, ich spreche nicht hier in meiner Person, ich bin nur der Überbringer der Botschaft, sondern ich spreche für den König. Und hier, ich spreche für den König aller Könige. Ich spreche für Gott. Es ist nicht einfach nur eine Allerweltsbotschaft, die ich hier bringe, irgendetwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern hier zeigt sich die Autorität, in der Amos spricht. 3+1. Es heißt, du bist angezählt. Du hast den Bogen überspannt. Es ist überreizt. Und wir sehen dann bei dem Weil, es kommt oft nur 1 oder 2 Sachen, manchmal ein klein wenig mehr. Und wo wir sehen, es wird nur beispielhaft etwas aus dem Sündenpool der Nationen herausgenommen. Aber es zeigt auf, Sünde ist übermäßig vorhanden. Okay, gegen welche Nation geht es? Das ist relativ klar. Werde ich es nicht abwenden? Das ist einfach wieder diese Unwiderrufbarkeit. Ein Verzicht der Strafe ist nicht mehr möglich. Die Gnadenzeit ist vorbei. Und das Interessante ist, es hat immer noch teilweise Jahrzehnte gedauert, bis das es tatsächlich eingetreten ist. Aber das Gericht wurde angekündigt und das Gericht ist eingetreten. Im Skript habe ich viele Bibelstellen, die kann ich leider gar nicht hier bringen später, wo von Wegnahme, von Deportation und dergleichen gesprochen wird. Und wo in den Königen und in den Chronikern beschrieben wird, wie genau das eintritt gegen diese Völker. Da könnten wir ein ganzes Wochenende ein Bibelstudium Amos machen, wo wir sehen, Gott redet nicht nur, sondern Gott handelt. Das ist die Benennung der Sünde, die Benennung der Strafe und dann noch einmal die Bekräftigung der Autorität. So sind alle sechs, beziehungsweise acht, aber sechs werden wir heute nur betrachten, Nationen beschrieben. Und wir sehen hier noch einmal die Karte. Wir sehen hier Moab, Ammon, Damaskus, das sind die Aramäer, Tyros oder Tyrus, Phönizien. Hier haben wir das Land der Philister mit Gaza, Ashdod und Askelon und noch ein viertes, das mir gerade nicht einfällt. Was wir hier unten haben, das ist Edom, ist nicht mehr hier auf dieser Karte mit drauf. Dann kommen wir zu der ersten Nation. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten zerdroschen haben. Darum will ich ein Feuer in das Haus Hasael senden und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus dem Tal Avin ausrotten, samt dem, der das Zepter in Beth-Eden hält und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern, spricht der Herr. Das ist genau der Aufbau, den wir vorhin gesehen haben. Und wir sehen hier die Sünde, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten zerdroschen haben. Gilead ist in diesem Bereich hier, Ramoth Gilead, hier sieht man es, ist auch teilweise benannt, Ortschaften danach, mit eisernen Dreschlitten. Das hier ist ein Dreschschlitten. Das heißt, dieser Dreschschlitten wurde normal von Tieren gezogen. Man hat es außerhalb eines Dorfes oder einer Ortschaft gehabt. Man hat das Getreide dorthin getan und nicht einen Dreschflegel gehabt, wie wir ihn aus unserer Geschichte kennen, oder einen Mähdrescher, sondern dieser Dreschflegel hatte unten Steine und Eisenstücke drinnen, die über das Korn gefahren sind und so das Korn herausgedroschen hat. Dafür war der Dreschflegel gut. Weniger gut war es, wenn man da über Menschen hin drüber fuhr. Wenn man in das Land der Feinde damit eingedrungen ist und einfach alles, was einem im Weg lag, damit niederfuhr. Man könnte sagen, neudeutsch, es war ein Massaker. Ein Massaker, was hier an Gilead verübt wurde. Und dafür wird Damaskus und die Aramäer gerichtet werden. Und eine Sache, die wir immer sehen, und das zieht sich durch alle Nationen durch, zumindest bei den sechs Nationen, die außerhalb Israels sind, ein Feuer in das Haus, in die Paläste der jeweiligen Nation. Und wir sehen, Feuer ist immer ein Gericht Gottes in diesen Gerichtsbotschaften. Und was auch häufig vorkommt, ist, ich werde sie hinwegführen. Ich werde sie austilgen. Ausrotten heißt es einmal sogar. Hier heißt es, in die Verbannung wandern. Ab Vers 6 heißt es dann weiter, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Gaza werde ich es nicht abwenden, weil sie eine ganze Bevölkerung in die Gefangenschaft abgeführt und an Edom ausgeliefert haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Gaza senden, das seine Paläste verzehren soll, und ich will den, der auf dem Thron sitzt und aus Astort ausrotten, und den, der in Askalon das Zepter hält, und will meine Hand gegen Ekron wenden, und der Überrest der Philister soll zugrunde gehen, spricht Gott, der Herr. Gaza ist mittlerweile wieder ein Begriff für uns, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Philister 500 vor Christus eigentlich aufgehört haben, als Ethnie zu existieren. Und wir lesen in den Chronikern, wie genau das passierte, wie sie zugrunde gingen. Und es ist erschreckend, wenn wir heute Gaza wieder anschauen, wenn wir hier lesen, dass sie die Bevölkerung in Gefangenschaft genommen haben, an Edom ausgeliefert haben Und ich denke, uns allen ist der 7. Oktober mehr als genau in Erinnerung, wo aus dem Gazastreifen wieder nach Israel hineingegangen wurde, wo 1200 Menschen umgebracht wurden aus Israel an einem Tag, mehr als seit dem Holocaust jemals in einer kurzen Zeitperiode geschehen ist und wo Gefangene genommen wurden, über 250 Menschen, die in den Gazastreifen wieder gefangen wurden. Und Gott brüllt, dieses menschenverachtende Raub und der Handel mit Menschen ist Gott ein Dorn im Auge. Und auch wenn wir heute das sehen, wie Geschichte sich wiederholt, so schaut Gott nicht tatenlos zu und sagt, ist halt nun mal so. Sondern Gott wird richten. Gott wird auch hier eingreifen. Und wie sagt man so landläufig, Gnade ihnen Gott. Und es ist eine Zeit, wo wir nur dafür beten können, dass sie Christus als ihren Herrn und Heiland noch erkennen, auch heute noch. Und auch die Hamas und die ganzen Menschen, die hier in einer verachtenden Art und Weise gegen Israel vorgehen, dass sie nicht nur gerichtet werden, sondern dass sie wirklich Gott als ihren Herrn und Heiland erkennen. In den Versen 9 bis 10 heißt es, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Tyrus werde ich es nicht abwenden, weil sie eine ganze Bevölkerung an Edom ausgeliefert haben und an den Bruderbund nicht gedacht haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Tyrus senden, das ihre Paläste verzehren soll. Wieder sehen wir hier das Gericht, Feuer. Interessanterweise, hier und bei einem zweiten gibt es keine Beteuerungsformel. Da heißt es nicht noch einmal, so spricht der Herr. Aber es heißt hier auch, weil sie an den Bruderbund nicht gedacht haben. Tyrus kennen wir aus der Zeit Davids. David hatte ein freundschaftliches Verhältnis mit den Leitern dort. Für den Tempelbau wurden Materialien dorthin geschickt, Arbeiter wurden dorthin geschickt. Im Gegenzug erhielten sie Lebensmittel. Es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Es gab einen Bund mit Tyrus. Und hier heißt es, sie haben diesem Bund nicht gedacht. Sie haben dagegen, sie haben ihn aufgebrochen. Und das ist das Interessante, von hier oben nach hier unten an Edom die Menschen ausgeliefert. Und dann kommen wir auch zu Edom, wo es heißt, ab Vers 11, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen Edoms werde ich es nicht abwenden, weil er seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt und sein Erbarmen abgetötet hat und weil sein Zorn stets zerfleischt und er an seinen Grimm alle Zeit behalten hat. Darum will ich ein Feuer nach Teman senden, das die Paläste von Bosra verzehren soll. Hier ist der zweite, wo die Beteuerungsformel auch fehlt. Edom. Die Edomiter ist ein Brudervolk zu Israel. Isaak hatte 2 Söhne. Aus dem einen ist Israel entstanden, aus dem anderen sind die Edomiter entstanden. Als Israel, das Gesamtvolk Israel aus Ägypten ausgewandert ist, aus der Sklavenschaft, kam es an das Land Edom und hat darum gebeten, dürfen wir durch dein Land ziehen? Wir wollen dir sogar Geld dafür geben. Wir benutzen nichts von dir, lass uns einfach nur durch. Und Edom hat es verweigert. Und sie mussten einen großen Umweg machen um Edom herum. Und wir sehen, sie hatten kein Erbarmen. Sie waren zornig, grimmig und dafür werden sie gestraft. Und das liegt 700 Jahre zurück. Und wir sehen, die Zeitrechnung Gottes ist oft eine andere als die wir so kennen. Aber Gott lässt Dinge nicht ungestraft. Gott erinnert sich sehr wohl, auch wenn er nicht immer sofort eingreift. Gehen wir zu den Ammonitern. Dort heißt es, So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen der Ammoniter werde ich es nicht abwenden. Und jetzt kommt eine Grausamkeit, die wir so kaum glauben können und doch auch heute tagtäglich erleben. Weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr eigenes Gebiet zu erweitern. Darum will ich ein Feuer in den Mauern von Raba anzünden, die ihre Paläste verzehren soll, unter Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht und im Sturm am Tag des Unwetters. Und ihr König muss in die Gefangenschaft ziehen und seine Fürsten samt ihm, spricht der Herr. Kinder, die aus Frauen herausgeschnitten werden, Frauen, die zerstückelt werden, das ist eine Bestialität ohne Ende. Und wenn wir allein für Deutschland unsere Morde anschauen, die wir Jahr für Jahr verrichten, 100.000 allein in Deutschland, wo aus dem Mutterleib heraus geschnitten wird, gesaugt wird, zerstümmelt wird, wie auch immer, dann ist das etwas, wo ich mich immer wieder frage, Herr, wie lange schaust du hier noch zu? Wie viele Millionen pro Jahr werden getötet und wir sehen es noch als ein Recht an. Frankreich, das vor einigen Monaten gesagt hat, es ist ein Grundrecht der Frau, ihr Kind in ihrem Mutterleib abtöten zu dürfen. Weil es das Leben negiert, weil es das Leben nicht mehr für wert erachtet, wenn es im Mutterleib da ist. Und es gab vor einigen Jahren zwei italienische Mediziner, die gesagt haben, wieso eigentlich nicht auch drei- oder vierjährige Kinder, wenn sie einem nicht passen, töten. Und ich sage, das ist nur konsequent gedacht. Wenn Leben nicht mit der Zeugung beginnt, wieso in 12 Wochen noch abtreiben dürfen? Wieso nach 20 Wochen abtreiben dürfen oder gar bis kurz vor der Geburt? Wieso nicht auch nach der Geburt? Und wir sind so weit, dass wir zwar das noch nicht sagen, nach der Geburt, die Kinder, aber wir sind mit der Euthanasie und mit der Sterbehilfe wieder so weit, dass wir sagen, kommt, lass uns die Alten, das Unwürdige, Behinderte umbringen, wenn es nicht lebenswert ist, und wir sehen es als Recht an. Und das ist etwas, was Gott sagt, wenn Unrecht zu Recht und Recht zu Unrecht wird, dann ist das Sünde. Und er brüllt. Und es wundert mich, dass er nicht schon längst hineingeschlagen hat. Und dann im zweiten Kapitel heißt es, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Darum will ich ein Feuer nach Moab senden, das die Paläste von Kirjot verzehren soll. Und Moab soll sterben im Getümmel, im Kriegslärm und beim Schall des Schofarhorns. Und ich werde den Richter aus seiner Mitte ausrotten und all seine Fürsten mit ihm umbringen, spricht der Herr. Die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt. Was bedeutet das genau? Es ist nicht ganz klar. Es ist einfach, dass man Menschen verbrannt hat. Den König hier. Ist es, dass eine Stadt wirklich den Erdboden vernichtet, gleichgemacht wurde? Ist es, dass man Menschen verbrannt hat? Und wir sehen, zu Jesu Zeiten wurden Menschen als Fackeln missbraucht. Wir haben es letzte Woche gehört. Wir kennen wo Menschen verbrannt wurden in KZs ohne Ende, Millionen an der Zahl. Gott brüllt, Gott nennt die Ungerechtigkeit beim Namen und er handelt. Moab soll sterben im Getümmel, im Kriegslärm und beim Schall des Schofarhorns. Gott ist nicht jemand, der einfach darüber hinwegsieht. Und es ist etwas, wenn wir diese 6 Nationen betrachten, dann ist das nicht nur Vergangenheit, dann ist das nicht nur vor 2700 Jahren irgendetwas gewesen, wo Gott gesprochen hat. Nein, Gott brüllt auch heute noch. Und heute, ich habe es ein paar Mal schon durchklingen lassen, sind die Geschehnisse, die Sünden in ähnlicher Weise teilweise vorhanden. In mancherlei Weise noch viel schrecklicher, wenn man anschaut, was Menschen sich gegenseitig antun und nicht nur gegenüber Christen, sondern auch einfach, weil der Mensch von Grund auf böse ist, was er nicht hören will? Und wie oft sehen wir Dinge und sagen, Herr, wieso greifst du nicht ein? Und wir dürfen uns dessen sicher sein, Gott sieht das und Gott hört das Schreien der Menschen. Und Gott handelt. Und die Bibel schreibt sehr wohl davon, auch über die jetzigen Zeiten. Es wird Gericht kommen. Es wird Gericht kommen und Gott wird handeln. Gott wird strafen. Und wenn die Menschen nicht umkehren, werden sie verdammt werden. Aber wenn sie umkehren, dann dürfen sie leben. Dann ist Vergebung der Sünde möglich, weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und er ist nicht nur für uns, die wir gläubig sind, gestorben, sondern er ist für all diejenigen, die über ihre Sünde Buße tun und Gott um Vergebung bitten, gestorben. Und egal, wie groß die Sünde ist. Und ja, wir hören von diesen allgemeinen Gräueltaten auch in der heutigen Zeit. Und doch kann all diese Gräueltaten immer heruntergebrochen werden auf Persönlichkeiten. Es ist nicht Deutschland, das 100.000 Menschen pro Jahr im Mutterleib tötet, sondern es sind einzelne Personen, die das machen. Es sind einzelne Personen, die das befürworten. Es sind einzelne Personen, die hier sündigen. Und Vergebung ist möglich für jeden Einzelnen. Es ist nicht nur, um mal das Beispiel von vorhin mit dem Gazastreifen, die Hamas, die hier irgendwo massakriert hat, die Hamas, die gefangen hält, sondern es sind einzelne Leute, die sich versündigen. Menschen, die hier Gott gegen Gottes Gebote handeln. Und für diese Menschen ist auch das Evangelium da. Wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland annehmen, dann ist Vergebung möglich, weil Jesus für sie gesühnt hat am Kreuz auf Golgatha. Und vielleicht ergeht es dir auch so, dass du sagst, auch mir widerfährt Schreckliches. Nicht so allgemein wie so abstrakt. Vielleicht hast du nicht abgetrieben und dem Kind ist etwas Schlimmes widerfahren, aber vielleicht wirst du gemobbt in der Schule, gehänselt. Vielleicht, weil du deinen Glauben bezeugst. Vielleicht hast du erlebt, wie Dinge, Schicksalsschläge in deinem Leben da sind, wie Missbrauch stattgefunden hat und verschiedene Dinge, die schrecklich sind, wenn es einem widerfährt. Und da dürfen wir sehen, Gott vergisst das nicht. Gott lässt das nicht einfach so hinweg und sagt, irgendwie wirst du schon darüber hinwegkommen. Sondern Gott sieht dieses Unrecht. Und er sieht auch das Unrecht, das dir geschehen ist. Aber er sagt auch ganz klar, ich werde mich darum kümmern. Es war nicht die Aufgabe der Israeliten, hier gegen Moab, gegen Edom loszugehen, sondern ich werde sie ausrotten. Ich werde das Feuer schicken. Es ist der Herr, der richtet. Und es ist der Herr, der sich auch deiner annimmt. Wenn du Unrecht erlebt hast, wenn du Grausamkeiten in deinem Leben erlebt hast, vieles, was wir einfach oft in uns hineinfressen vielleicht, so dürfen wir es dem Herrn und du darfst es dem Herrn darbringen und wirklich sagen, Herr, du siehst es, wo ich verletzt wurde, wo ich vielleicht immer noch verletzt werde. Nimm du dich dieser Sache an. Es heißt, mein ist die Rache. Ich werde mich darum kümmern. Du musst das nicht machen. Aber Gott hört das und Gott brüllt. Und Gott brüllt heute noch. Er brüllt über die Nationen und er brüllt über das Unrecht, das heute noch geschieht. Und Gott greift ein. Zusammenfassend, und ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange überzogen habe, zwei Punkte. Das erste ist, Gott bringt seine Botschaft unter das Volk. Sei dir dessen bewusst, dass Gott dich gebrauchen will, die Botschaft unter das Volk zu bringen. Sag nicht, es gibt andere. Es gibt welche, die eine Ausbildung gemacht haben, welche die Bibelschule gemacht haben, welche die EBDC, Buße oder so etwas. Nein, Gott will dich gebrauchen. Und ob das zu Hause in der Nachbarschaft ist, ob das in der Arbeit ist, ob das in der Schule ist, und ich weiß, wie schwer es ist, dort seinen Glauben zu bezeugen. Und wir können nur füreinander beten, dass wir hier wirklich Freimut haben und dass wir früh lernen, freimütig unseren Glauben zu bekennen. Lass dich von Gott gebrauchen als ein Botschafter an seiner Stelle. Und das Zweite ist, Gott brüllt und hört die Ungerechtigkeit, kennt sie und nimmt sich ihre an. Und auch wenn in unserem Land, auf der Welt und in deinem Leben Ungerechtigkeit geschehen ist, so dürfen wir uns dessen sicher sein, Gott nimmt sich dieser Ungerechtigkeit an. Wir dürfen zu ihm kommen und von ihm Trost erfahren. Amen.